Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
In der öffentlichen Debatte in Deutschland ist ein Thema zurück, das seit dem Ende des Kalten Krieges kaum noch eine Rolle spielte. Die Bedrohung durch Atomwaffen. Auslöser sind der russische Angriff auf die Ukraine und die damit einhergehenden Atomwaffendrohungen Wladimir Putins. In dieser Folge unseres Podcasts wird uns der Atomwaffenexperte Dr. Frank Sauer erklären, welches Kalkül hinter den Drohungen steckt und wie der Westen darauf reagieren sollte. Er wird uns sagen, was es mit dem Konzept der nuklearen Abschreckung auf sich hat und warum dieses, trotz gewisser Fallstricke, sicherheitspolitisch in der aktuellen Situation unverzichtbar ist. Und er wird uns erläutern, für wie realistisch er es hält, dass die Europäer selbst eine glaubwürdige nukleare Abschreckung organisieren könnten, sollten die USA ihr Engagement in und für Europa massiv zurückfahren. Dr. Frank Sauer ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und beschäftigt sich in seiner Forschung seit vielen Jahren mit den Themen Nuklearwaffen, nukleare Abschreckung und Rüstungskontrolle. Er ist außerdem im Team des Podcasts Sicherheitshalber, ein sehr erfolgreicher Podcast zur Sicherheitspolitik. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich bin jetzt mit Dr. Frank Sauer verbunden. Hallo Herr Sauer und vielen Dank für dieses Gespräch.
Hallo, grüß Sie. Danke für die Einladung.
Herr Sauer, unseren Podcast beginnen wir immer mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie komplettieren. Einverstanden?
Let's go.
Let's go. Ich beschäftige mich wissenschaftlich mit Atomwaffen und nuklearer Abschreckung, weil...
Sie die größte Bedrohung für die Existenz der Menschheit darstellen.
Also die Atomwaffen.
Ja.
Atomwaffen werden als nicht konventionelle Waffen bezeichnet, weil...
Sie unterschiedslos töten und vernichten und außerdem noch Wirkungen entfalten, zum Beispiel durch Strahlung und so weiter, die konventionelle Waffen nicht entfalten. Und weil sie in ihrer Explosionskraft weit über dem liegen, was wir mit konventionellen Sprengstoffen erzeugen können.
Die Zahl der Atomwaffen auf der Welt
wird höher.
Da, Herr Sauer, gehen wir am Ende unseres Gesprächs auch nochmal drauf ein. Wir wollen heute uns ja mit dem Thema der nuklearen Abschreckung befassen und dabei auch auf die atomaren Drohungen Wladimir Putins schauen. Lassen Sie mich zunächst ganz grundsätzlich fragen, was versteht man eigentlich unter nuklearer Abschreckung und was unter dem Begriff erweiterte Abschreckung?
Ja, ich will vielleicht tatsächlich, bevor wir in die ganzen Untiefen der Abschreckung und die Proliferationsproblematiken und so einsteigen, nochmal unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Also ich würde es mir wirklich wünschen, wir könnten die Waffen abschaffen oder zumindest in ihrer Zahl so weit reduzieren und politisch so unbedeutsam machen, dass sie keine Bedrohung in der Form mehr darstellen, wie sie es heute sind. Das ist mir wirklich wichtig, das vorweggeschoben zu haben, weil wir jetzt in der nächsten halben Stunde oder so vermutlich keine Gelegenheit mehr dafür haben werden, den Punkt quasi rauszuarbeiten. Nukleare Abschreckung ist ein Konzept, das dazu dient, zu verhindern, mit nuklearen Waffen angegriffen zu werden. Und es beruht darauf, dass ich die Fähigkeiten habe und die glaubwürdige Drohung in die Welt setze, dass ein jedweder Erstschlag mit Nuklearwaffen von mir mit einem sogenannten Zweitschlag mit Nuklearwaffen, der mindestens ebenso viel Schaden anrichtet wie der Erstschlag, vergolten werden wird. Und die erweiterte Abschreckung ist das gleiche Konzept, erweitert, wie man es schon dem Namen entnehmen kann, auf einen dritten Akteur. Also wenn Land A und B in einem Verhältnis gegenseitiger nuklearer Abschreckung stehen, dann ist die erweiterte Abschreckung eben die Ausdehnung dieser Abschreckungsdrohung auf zum Beispiel ein Land C. Also A sagt, wer mich angreift, kriegt den Zweitschlag und wer C angreift, kriegt den auch.
Das ist das, wie die NATO im Grunde funktioniert, der nukleare Schirm der USA. Wenn man darüber spricht, dann ist das das, was man meint.
Ja, wenn wir über die NATO und die US-Sicherheitsgarantien sprechen in Europa und über Dinge wie die nukleare Teilhabe, dann reden wir über erweiterte Abschreckung. So ist es.
Und dieser Zweitschlag, das ist ja auch ganz interessant, vielleicht einfach, dass man das nochmal wahrnimmt. In dem Zusammenhang gibt es ja diese Triade. Können Sie da vielleicht nochmal kurz erklären, weil das, glaube ich, auch recht interessant ist.
Genau, ich hatte gesagt, für die nukleare Abschreckung, damit die funktioniert, brauche ich die Fähigkeiten und die Glaubwürdigkeit der Drohung. Und bei den Fähigkeiten ist eben die Frage, wie stelle ich sicher, dass ich diesen Zweitschlag auch wirklich ausführen kann? Sonst könnte man sich ja überlegen, kann man gewinnen, in Anführungszeichen, in diesem ganzen Zusammenhang, indem ich sehr überraschend den Erstschlag so ausführe, dass ich das Gegenüber einfach entwaffne. Dann kann er den Zweitschlag nicht mehr ausführen und dann war es das für ihn. Boom. Ja? Und naja, wie macht man das mit den Fähigkeiten? Das hängt davon ab, welche Technologie man zur Verfügung hatte. Früher, als man Bomber hatte und einfach quasi Bomben abgeworfen hat aus Flugzeugen, hat man dann solche Dinge gemacht, wie Teile der Bomberflotte permanent in der Luft zu halten. Also, dass die am Boden gar nicht erst überraschend schlagartig vernichtet werden konnten. Das sind dann so die 60er und also die 50er und die 60er. Das ist dann Dr. Seltsam, dieser Film und so. Und dann mit der Raketentechnologie kam man relativ zügig an den Punkt, dass man eben Nuklearsprengköpfe auf Raketen verbauen konnte. Und wenn man die dann, das ist das Optimum, so klein bekommt, dass man sie in U-Boote stecken kann, dann kann man die U-Boote nehmen, mit den U-Booten auf die Weltmeere rausfahren und diese U-Boote irgendwo verstecken. Und dann kann ich dem Gegenüber eben sehr klar signalisieren, pass auf, ich habe diese U-Boote, da sind die Atomwaffen drauf. Du kannst mich zwar irgendwie überraschend angreifen, aber von denen weißt du nicht, wo sie sind. Und die tauchen dann auf und die schlagen dann zurück. Das heißt, vergiss es, du kannst mir meine Fähigkeiten zum Zweitschlag nicht nehmen. Ja, also diese U-Boote sind eigentlich das Nonplusultra, wenn man die Fähigkeiten zur nuklearen Abschreckung bereitstellen will. Deswegen machen so Staaten, die nicht den Riesenaufwand betreiben wollen, wie die Briten oder so, oder Frankreich, die haben noch eine Luftkomponente, aber die machen schwerpunktmäßig eben das mit diesen U-Booten, weil es die beste Variante ist. Und wer es ganz exorbitant teuer haben will, der macht eben die sogenannte Triade, wie die Amerikaner und die Russen zum Beispiel. Und dann hat man quasi bodengestützte Raketen in Silos zum Beispiel oder mobil. Dann hat man welche, die man mit Flugzeugen verbringt. Zum Beispiel Frankreich hat auch Marschflugkörper, die sie mit Mirage verschießen können. Und man hat diese U-Boote, also quasi seegestützt, landgestützt, luftgestützt. Das ist dann die sogenannte Triade. Aber die braucht man nicht zwingend, weil das mit diesen U-Booten ist eine ganz sichere Nummer vergleichsweise.
Das Konzept der Abschreckung beruht also darauf, dem Gegenüber durch ein funktionsfähiges Arsenal an Atomwaffen und die Fähigkeit zum Zweitschlag zu signalisieren, dass die Kosten eines Angriffs untragbar hoch sind. Mit dem Ziel also, das Verhalten des Gegenübers dadurch zu beeinflussen. Was den Kalten Krieg betrifft, hat diese oft als Gleichgewicht des Schreckens bezeichnete Konstellation ja auch gehalten. Nun gibt es dennoch auch Kritik und Zweifel an dem Konzept der nuklearen Abschreckung. Können Sie da kurz die wichtigsten Punkte nennen?
Also nukleare Abschreckung hat ein ganz grundlegendes Problem, was man schon in dem eigentlich auch entscheidenden Buch nachlesen kann von 1946, rausgegeben von Bernard Brody, The Absolute Weapon. Und da hat Frederick Dunn im Grunde schon gesagt, was das Problem ist und sein wird. Und das Problem begleitet uns bis heute. Und das ist, dass er gesagt hat, dass diesem gesamten Vorhaben eben ein Paradox innewohnt. Ich muss nämlich, damit die nukleare Abschreckung funktioniert, permanent das befördern, was ich verhindern will. Ich muss den ganzen Tag darüber nachdenken, wie ich definitiv im Zweifel sofort Nuklearkrieg führen kann, damit kein Nuklearkrieg ausbricht. Und das ist ein grundlegendes Problem, was uns sowohl theoretisch wie praktisch begleitet. Also in der Theorie gibt es eben zum Beispiel eben diese Vorstellung, dass man Risiken eskaliert, um die Glaubwürdigkeit der Drohung damit sicherzustellen. Und da verwickelt man sich in der Tat relativ schnell auch in Widersprüche. Und das ist alles immer nur die Wiederkehr dieses grundlegenden Abschreckungsparadoxons. Nämlich indem man eben zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen jetzt mal an, das sind hier alles rationale Akteure und die wollen ihre Kosten-Nutzen-Kalkulationen manipulieren. Und dann muss man aber, um Risikoeskalation erfolgreich zu betreiben, theoretisch, wenn man das Spiel theoretisch durchmodelliert, ziemlich verrückte Sachen machen. Ja, eben wie zum Beispiel beim Chicken Game, bei diesem Angsthasenspiel, wenn man mit dem Auto aufeinander zurast, das Lenkrad aus dem Fenster werfen.
Also vielleicht, dass Sie es nochmal erklären, zwei Autos rasen aufeinander zu und dann, wer weicht als erstes aus? Das ist die Idee.
Zwei Autos rasen aufeinander zu und wer als erstes sozusagen einlenkt und diesen Aufprall eben verhindert hat, verloren. Und gewonnen hat derjenige, der eben dieses Risiko bereit war, weiter zu eskalieren. Ja, also da hat jemand Eskalationsdominanz gehabt. Dieses Wort begleitet uns ja inzwischen auch seit 2 Jahren in Talkshows und so. Und diese Eskalationsdominanz stelle ich eben als rationaler Akteur her, indem ich ziemlich irrationale Dinge tue, die mich als also geradezu wahnsinnig erscheinen lassen. Da gab es dann auch eine ganze sozusagen Diskussion um eine Madman-Theorie und so weiter. Und das ist alles immer nur die Wiederkehr hier jetzt im theoretischen Gewand dieser grundlegenden Paradoxie. Und die finde ich dann praktisch übrigens auch wieder, weil ich zum Beispiel praktisch negative und positive Kontrolle permanent austarieren muss. Also ich habe ein Nuklearwaffenarsenal und das muss ich negativ und positiv kontrollieren. Negativ heißt, nie darf irgendeins von diesen Dingern eingesetzt werden, wenn ich es nicht will. Ich will ja eben nicht, wieder Dr. Seltsam, der Film, den alle sehen müssen, ja. Ich will ja eben nicht, dass irgendein Kommandeur auf irgendeiner Basis, der die Autorität hat, Nuklearwaffen einzusetzen, durchdreht und die Dinger benutzt. Ich will aber gleichzeitig positive Kontrolle. Das heißt, wenn ich doch sie benutzen muss, dann will ich, dass es sofort passiert. Und dazu müssen natürlich auch alle Befehle wirklich ausgeführt werden und so weiter und so fort. Und die stehen in einem permanenten Spannungsverhältnis zueinander. Ich will nie zu viel negative oder zu viel positive Kontrolle, aber auch von beiden nicht zu wenig. Also das sind dann alles die dann in der Praxis anzutreffenden Auswüchse, die dieses grundlegenden Paradoxons, dass ich eben das permanent befördere und bewirtschaften muss, was ich eigentlich gar nicht will.
Nun haben Sie einige Zweifel, ich glaube, man könnte da noch tiefer einsteigen, aber einige Zweifel und Unsicherheiten angeführt, die mit der nuklearen Abschreckung verbunden sind. Dennoch sind viele Experten der Auffassung, dass nukleare Abschreckung ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitspolitik bleibt. Auch Sie, und korrigieren Sie mich da gerne, Herr Sauer, wenn ich falsch liege, erkennen der nuklearen Abschreckung einen sicherheitspolitischen Wert zu. Warum?
Weil es absolut nicht von der Hand zu weisen ist, dass sie als ein wirkmächtiger Faktor in der internationalen Politik vorhanden ist. Ich habe sogar in meinem Buch, was auf meiner Doktorarbeit beruht, damals im Grunde das Argument vertreten zu sagen, obwohl wir so viele Schwierigkeiten in der Theorie finden und obwohl wir natürlich auch bestimmte empirische Fälle rausarbeiten können, Stichwort Kuba-Krise und Fidel Castro, der war einfach nicht abgeschreckt. Ja, also die Abschreckung ist an Fidel Castro abgeperlt, das wissen wir inzwischen.
Okay.
Also wir wissen einfach, die Dinge können schiefgehen in der Praxis, wir wissen, wir hadern mit sehr vielen Paradoxien und Schwierigkeiten in der Theorie. Aber mein Argument in diesem Buch war im Grunde zu sagen, naja, aber es findet trotzdem statt, es wird jeden Tag gemacht und es hat offensichtlich irgendwie auch Auswirkungen. Vielleicht ist es einfach so, dass wir es immer noch nicht genau verstanden haben, was wir da die ganze Zeit machen im Nuklearzeitalter, dass es aber trotzdem da draußen irgendwie eine Rolle spielt. Und die Quintessenz dieser Überlegung ist im Grunde zu sagen, hey, erstens mal lasst uns in bestimmte neue Richtungen forschen, wie zum Beispiel sich überlegen, was zum Beispiel Emotionen mit dieser ganzen Sache zu tun haben. Wie ist denn jetzt wirklich die Rolle der Angst in dieser Abschreckung? Das ist das eine und das ist natürlich fast banal, aber das fällt manchmal wirklich unter den Tisch, dass man eben sagt, wir können uns halt abschließend nicht auf die nukleare Abschreckung verlassen, eben weil sie im Grunde nicht ganz verstanden ist, eben weil wir tatsächlich wissen, dass sie zum Teil fehlgeht oder weil wir wissen, dass eingebaute Sollbruchstellen da einfach mitkommen, nämlich zum Beispiel dieses Problem der gesendeten Signale und wie die verstanden werden. Mhm. Also nur mal ein Beispiel ganz konkret, als die Sowjetunion zusammengebrochen war, gingen da ja auch die Archive auf. Und dann sind natürlich alle reingerannt und haben sich angeguckt, was auf sowjetischer Seite gedacht wurde zu vielen dieser Dinge. Nukleare Abschreckung, Abschreckungstheorie, Abschreckungsstrategie und so weiter. Und ein US-Kollege hat es also fantastisch auf den Punkt gebracht, indem er sagte, wir Amerikaner haben den gesamten Kalten Krieg über Schach gespielt und die haben Dame gespielt.
Was wollte er damit
die
sagen?
Die haben sich im Grunde gar nicht richtig verstanden. Das war, die haben auf zwei unterschiedlichen nuklearen Spielbrettern ihre Züge gemacht und an vielen Stellen drastisch aneinander vorbei kommuniziert oder gespielt.
Und was das Risiko natürlich erhöht, dass Missverständnisse auftreten, genau, und es dann tatsächlich zu einer Eskalation kommt.
Deswegen sollte man sich eben auf nukleare Abschreckung jetzt nicht verlassen und sagen, hey, hat doch jetzt irgendwie knapp 80 Jahre funktioniert, was machen wir uns so verrückt und so, sondern wir müssen andere Dinge tun. Wir müssen versuchen, solche Risiken einzuhegen, indem man sowas macht, wie zum Beispiel einen dauernden Draht zwischen Nuklearwaffenstaaten, so rotes Telefon und so, dass man bestimmte Missverständnisse vielleicht sehr schnell ausräumen und adressieren kann, bevor man sich in irgendwelche Eskalationsdynamiken reinbegibt, die schwer einzufangen sind und so weiter. Wir müssen Rüstungskontrolle machen, wir müssen Risiken minimieren und so, um eben nicht darauf zurückgeworfen zu sein, dass nur die nukleare Abschreckung alleine es verhindert, dass Nuklearwaffen zum Einsatz kommen. Das wäre sozusagen eine Rechnung, die geht vielleicht noch ein Weilchen auf, aber auf lange Sicht ist das Risiko einfach nicht null, dass es irgendwann soweit ist und das heißt, es wird irgendwann passieren.
Aber verzichten kann man auch nicht auf sie.
Nee, also gerade jetzt nicht. Also das ist ja der Punkt. Wir reden ja unter anderem auch, weil dieses ganze Thema Thema leider, muss man sagen, wieder eine in Europa besondere Brisanz gewonnen hat und wieder sehr aktuell ist. Und jetzt zu sagen, ach, naja gut, lass mal das halt bleiben und sind ja auch schlimme Waffen, sind sie auch, die wir eigentlich loswerden wollen. Wir schaffen mal die nukleare Teilhabe der NATO ab, würde ich jetzt gerade vom Timing her für eher ungünstig halten. Ne? Also jetzt gerade brauchen wir tatsächlich mehr nukleare Abschreckung eher.
Sie haben das jetzt gut übergeleitet, Herr Sauer, denn wir wollen jetzt mal auf die Gegenwart blicken und den Krieg Russlands in der Ukraine. Russlands Präsident Putin hat im Zuge des Krieges ja mehrfach mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Der Sicherheitsexperte Karl-Heinz Kamp schreibt in einem jüngst erschienenen Buch, dass Putin mit seinen Drohungen ein Tabu gebrochen hat, das, Zitat, die Sowjetunion nicht einmal in den finstersten Tagen des Kalten Krieges angetastet hatte. Teilen Sie diese Auffassung? Hat Putin in gewisser Weise eine Art neues Nuklearzeitalter eröffnet?
Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber ich teile Karl-Heinz Kamps Auffassung und ich würde auch die Frequenz der Drohungen und die Form der Drohungen als absolut außergewöhnlich beschreiben. Kolleginnen und Kollegen von der SVP zum Beispiel haben das auch sehr, sehr schön chronologisiert und es gibt also einige im Feld, die sehr genau drauf schauen.
Der Stiftung Wissenschaft und Politik vielleicht noch einmal.
Von der Stiftung Wissenschaft und Politik, genau. Also die sehr genau drauf schauen, wer sagt da was und da zeichnen sich auch bestimmte Muster ab. Putin selbst im Übrigen positioniert sich in diesem nuklearen Drohungsspiel ja tendenziell eher als jemand, der besonnen wirkt. Ne? Also für die ganz verrückten Drohungen ist er dann zum Beispiel Herr Medvedev zuständig. Ja. Und dann gibt es natürlich noch diesen ganzen parallel laufenden innerrussischen Diskurs, der teils dann auch in Talkshows stattfindet mit Leuten wie Karaganov oder so, die im Grunde sagen, wir sollten eigentlich erstmal jetzt ab morgen alle westlichen Hauptstädte wegnuken, damit die erstmal wieder richtig Angst haben vor uns. So. Und Putin versucht eigentlich eher sich zu so positionieren, fast als jemand, der da ein bisschen den Deckel draufhält und Besonnenheit projiziert, lässt uns aber schon immer wieder auf eine fast, inzwischen gibt es ja auch ganze Memes darüber und so, wie Putin immer wieder mit Nuklearwaffen droht und quasi so eine bestimmte Kultur sich des sich darüber lustig machens. Er lässt uns also immer wieder wissen, dass er eben diese Nuklearstreitkräfte hat und dass die also besser sind als die von allen anderen und dass die also permanent eingesetzt werden könnten. Und das hat er jetzt so oft getan, dass man schon fast denkt, danke, wir haben es mitbekommen. So.
Was ist das Kalkül hinter diesen Drohungen? Und vielleicht auch noch zusätzlich dazu die Frage, teilen Sie auch die Auffassung, die man mancherorts hört, dass diese Drohungen gerade in Deutschland besonders verfangen?
Also das Kalkül ist das, was wir vorhin unter Risikoeskalation besprochen haben. Ja, also Herr Putin versucht uns das Signal zu senden, zu sagen, wenn ihr bestimmte Dinge tut, von denen ich nicht will, dass ihr sie tut, dann treibt ihr das Risiko des Überschreitens der nuklearen Schwelle nach oben. Also er macht Chicken Game mit uns. Er macht Risikoeskalation und er hat damit natürlich an gewissen Punkten auch Erfolg. Also ich erinnere zum Beispiel an diese große Diskussion zu Beginn, also nach der Vollinvasion, nach Februar 2022. Da war die Frage, machen wir eine Flugverbotszone über der Ukraine mit westlichen NATO-Ukraine-Unterstützerstaaten-Mitteln? Und da haben sehr viele, unter anderem auch ich, gesagt, nein, das Risiko können wir nicht eingehen, denn das würde eine direkte Konfrontation mit den Streitkräften Russlands bedeuten und dann wären wir quasi im NATO-Russland-Krieg, den wir tunlichst vermeiden sollten. Und das hat er quasi, ne, wenn wir es jetzt mal ganz konkret uns vornehmen, hat er abgeschreckt. Also er hat nukleare Abschreckung benutzt und das hat funktioniert. Andere Dinge gelingen ihm nicht. Also er verhindert damit ja zum Beispiel nicht, dass wir die Ukraine mit Waffen unterstützen. Das hätte er, glaube ich, gerne. Aber da sieht man, funktionieren seine Drohungen nicht. Und umgekehrt funktioniert es auch. Also ihm wurde dann ja auch sehr klar signalisiert von Washington, aber auch von den Chinesen oder den Indern Ende 2022, dass das mit den nuklearen Drohungen jetzt langsam mal ein bisschen sozusagen runterzufahren ist. Bitteschön. Und das hat auch funktioniert. Und man hat ihm auch sehr klar signalisiert, dass würde er eine Nuklearwaffe einsetzen, die Kosten für sein Land exorbitant wären, die ihm aufgebürdet werden mit konventionellen Mitteln. Okay, also das ist das Kalkül. Er versucht, unser Verhalten zu manipulieren. Das gelingt an bestimmten Punkten. Und umgekehrt tun wir was Ähnliches. Was die Ukraine macht mit den Unterstützerstaaten ist im Grunde Gewalteskalation. Also was wenn man es aus einer abschreckungstheoretischen Perspektive betrachtet, dann läuft dieser Krieg und Putin macht Risikoeskalation, damit der Krieg in seinem Sinne geführt werden kann. Er deckt quasi den konventionellen Krieg mit einem nuklearen Schutzschirm für sich ab. Unten drunter macht die Ukraine ihm gegenüber Gewalteskalation, um das russische Kosten-Nutzen-Kalkül auf dem Gefechtsfeld zu verschieben. Das ist ja auch die Idee, weswegen Leute wie ich sagen, gebt den Ukrainern so viel Waffen wie nur irgend möglich, damit die Russland so viel Schaden zufügen können wie nur irgend möglich, damit der Kreml irgendwann sagt, okay, wir kommen hier nicht weiter, das Ding sozusagen nutzt uns nichts mehr und kostet zu viel. Ob das aufgeht und wann, kann ich nicht sagen. Das ist die ehrliche Botschaft. Das Einzige, was ich weiß, ist, was passiert, wenn wir das nicht tun und der Ukraine nicht helfen und die Ukraine den Krieg verliert. Das wäre eine Katastrophe. Erstmal für die Ukraine, aber natürlich auch für uns in Europa und für die regelbasierte Weltordnung. Und letzter Satz vielleicht noch zu dieser Frage Deutschland. Ja, wir sind besonders anfällig, würde ich schon sagen. Ja, also ich sage da jetzt mal nur einen Satz. Ich habe letzte Woche relativ viel in Gesprächen zu diesem Thema auch verbracht. Und es geht ja überall auch rum, wir müssen unseren nuklearen IQ erhöhen. Und ich würde das mal ganz einfach formulieren, mit Blick auf diese Frage, was es bedeuten soll, den nuklearen IQ zu erhöhen. Und das würde ich so formulieren, dass ich sage, wir müssen wieder lernen, vor den richtigen Dingen die richtige Menge an Angst zu haben. Und ich glaube, zum Teil gibt es eine kleine Gruppe in Deutschland, die sich irgendwelchen absurden Vorstellungen hingeben, dass dieses Nuklearwaffenarsenal von Putin also gar nicht funktionieren würde und er hätte gar keine funktionierenden Nuklearwaffen oder dass all seine Drohungen garantiert Bluffs sind. Das ist alles Quatsch. Man muss das sehr ernst nehmen. Das Risiko ist da. Man darf aber eben auch nicht denken, dass wir morgen alle in der nuklearen Apokalypse verglühen, wenn Putin uns nur einmal irgendwie gedroht hat. Also irgendwo zwischen Hysterie und dieser völlig falsch verstandenen Sicherheit liegt die goldene Mitte. Und da müssen wir wieder so ein bisschen besseres Gespür für entwickeln in Deutschland.
Herr Sauer, nun verstärken sich in Deutschland und Europa auch die Sorgen, weil die zukünftige Rolle des wichtigsten Verbündeten der USA nicht zuletzt angesichts einer möglichen abermaligen Wahl Donald Trumps mit großer Unsicherheit verbunden ist. Die Frage, die sich viele stellen, ist, ob die USA auch dann noch glaubwürdig vermitteln werden, dass sich der amerikanische Atomschirm, und das haben wir ja auch schon besprochen, auch auf Europa bezieht und die Vereinigten Staaten bei einem Angriff auf einen NATO-Mitgliedstaat durch Russland entsprechend reagieren würden. Die Sorge ist also, dass die von uns anfangs erwähnte erweiterte Abschreckung nicht mehr gegeben ist, dass Teile Europas dann weitestgehend schutzlos dastehen und von Russland nuklear erpresst werden könnten. Deshalb gibt es aktuell ja kontroverse Diskussionen darüber, ob andere Wege eingeschlagen werden müssen hier in Europa, etwa in Form einer europäischen Nuklearstreitmacht. Wobei es dabei oft um den Gedanken einer Europäisierung französischer Atomwaffen geht. Wie blicken Sie auf diese Debatte? Ist es realistisch, dass französische Atomwaffen in Zukunft die Funktion amerikanischer übernehmen und eine glaubwürdige Abschreckung ermöglichen?
Zumindest in naher Zukunft ist das nicht realistisch, leider. Ja. Also die ganze Europa-Diskussion lassen wir mal beiseite. Die EU, also wenn ich es einfach in einem Satz ganz einfach sagen soll, die EU kann keine Nuklearwaffen haben, mit denen sie nukleare Abschreckung macht. Punkt. Dafür ist die EU einfach nicht da. Vielleicht in 20 Jahren, vielleicht kriegen wir sie irgendwann dahin. Ich wäre auch nicht dagegen oder so. Aber
es ist völlig unrealistisch im Moment.
Es ist heutzutage vollkommen unrealistisch, ja. Und Herr Münkler schätze ich sehr, aber was ihn geritten hat, als er gesagt hat, wir haben da irgendwie so einen Atomkoffer, der durch die EU rotiert, das weiß ich nicht.
Ein Historiker, der Herfried Münkler, ein renommierter Historiker, genau.
Also das funktioniert nicht, das weiß er auch, ja. Also wahrscheinlich hat er das so ein bisschen mal als Testballon steigen lassen und damit man sagen kann, okay, das geht nicht, was geht.
Aber da viel diskutiert wird über die Idee, die französischen Atomwaffen zu europäisieren sozusagen, was auch immer das konkret dann bedeutet. Wie blicken Sie auf diese Debatte? Weil auch da ja viele Sicherheitsexperten sagen, das ist auch völlig unrealistisch.
Genau, also wenn wir unterscheiden, was geht von dem, was nicht geht, fällt diese Frankreich-Option noch am ehesten in den Korb von den Dingen, die gehen. Oder eigentlich ist es das Einzige in diesem Korb, was geht. Es geht aber eben, ich habe das ja eingangs gesagt, nicht so ohne weiteres. Und es würde in naher Zukunft nicht gelingen, ja, muss man klar sagen. Vielleicht kurz zur Geschichte dazu. 2020 hatte Macron ursprünglich mal in einer Rede so erste Avancen gemacht und hatte gesagt, wir könnten uns in einen strategischen Dialog begeben. Das war insbesondere auch an Deutschland gerichtet. Und 2024, jetzt vor ein paar Wochen, hat er dieses Angebot wiederholt, auch nochmal in einer etwas anderen sprachlichen Fassung. Und ich würde sagen, er hat 2020 quasi die Hand auf die Türklinke gelegt und jetzt hat er die Tür so einen kleinen Spalt aufgemacht. Und jetzt könnte man halt mal gucken, steckt man da die Fußspitze rein. Aber da sind wir noch sehr weit davon entfernt, dass diese Tür sperrangelweit offen steht und man da durchläuft. Ja? Also es gibt sehr viele militärische und technische Hürden und auch massive politische Hürden mit Blick auf diese Option. Vielleicht fangen wir mit den politischen an, weil die am klarsten allen vor Augen stehen nach der Europawahl. Und nach dem, was gerade in Frankreich passiert mit der vorgezogenen Neuwahl des Parlaments. Also ich sage das ganz klar, wenn da die Rechten an die Macht kommen und eine Marine Le Pen und so weiter, dann ist diese Option vom Tisch. Bumm.
Weil Le Pen nicht bereit wäre, sozusagen einen Schutzschirm über Europa zu spannen, sondern das soll tatsächlich nur auf Frankreich bezogen bleiben, oder warum?
So ist es.
Ja.
Ja, und selbst wenn man jetzt eine politische Kraft hätte in Frankreich, die sagt, wir möchten diese europäische Dimension der französischen Nuklearwaffen wirklich ernst nehmen, dann müssten wir diverse Dinge gemeinsam entwickeln. Ja, da müsste man sich dann zum Beispiel rantasten, dass man solche ähnlichen Dinge macht, wie wir sie mit den Amerikanern mit der nuklearen Teilhabe machen. Also, dass zum Beispiel man mal gemeinsame Übungen macht. Dann vielleicht die Franzosen mal eine Staffel Rafale irgendwie stationieren in Deutschland.
Und Kampfflugzeuge sind es?
Genau, Kampfflugzeuge, die diese Marschflugkörper verschießen können und so. Also dass man so anfängt, sich anzunähern und sich politisch und militärisch miteinander zu verzahnen. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie denkt man über diese Dinge nach, welche Sprache spricht man, versteht man sich gegenseitig. Die Franzosen würden uns vermutlich, wenn wir uns da jetzt hinbegeben und sagen, okay, wir wollen das machen, was schlagt ihr vor, dann würden die sagen, ihr haltet jetzt einfach erstmal ein Jahr lang die Klappe und hört uns zu, damit ihr versteht, was wir hier machen. Und damit hätten die nicht ganz Unrecht, weil die machen halt Nukleararsenal und wir machen das nicht. Und die haben einen ziemlich ausgeprägten strategischen Nuklearwaffendiskurs und wir haben den nicht. Also das sind alles so Sachen, das kann man nicht über Nacht einfach so sagen, wie viel Euro braucht ihr? Wir kaufen uns bei euch irgendwie bei den Nuklearwaffen ein. So funktioniert das nicht. Und dann hätten wir immer noch das Problem, dass das Arsenal der Franzosen, so wie es heute existiert, ein strategisches Arsenal ist.
Das heißt?
Das dient dazu, die Existenz Frankreichs abzusichern. Ja, Frankreich sagt im Grunde, wenn bei uns hier es hart auf hart steht, dann kriegt ihr Nuklearwaffen auf den Deckel. So. Und das funktioniert für die Franzosen alleine ganz gut. Auch mit diesen U-Booten hatte ich ja alles erklärt, ne? Nukleare Abschreckung, also die haben die Fähigkeiten und die haben eine glaubwürdige Drohung für sich. Wenn wir jetzt solche Sachen machen wollen, für die nukleare Teilhabe der NATO ist, wo wir als Deutsche zum Beispiel Kampfflugzeuge benutzen, um US-Gefechtsfeldwaffen abzuwerfen, also taktische Atomwaffen abzuwerfen, im schlimmsten Ernstfall, den sich natürlich niemand wünscht. Wenn wir sowas duplizieren oder ergänzen wollten, dann bräuchten die Franzosen sowas. Und diese Art von Waffen haben sie gar nicht. Die können, also die sozusagen, das hat was mit Targeting und so weiter zu tun. Das wird jetzt sehr technisch, brauchen wir nicht reingehen. Aber Fakt ist, das Arsenal, so wie es existiert, wäre selbst wenn Frankreich sagt, alles klar, wir duplizieren jetzt quasi die nukleare Teilhabe, dazu gar nicht geeignet. Die könnten damit gar nicht diese Gefechtsfeldziele bekämpfen, für die das notwendig wäre. Und warum ist das wichtig? Naja, Russland würde ja unter Umständen, das ist die schlimme Befürchtung, nach einem gewonnenen Ukraine-Krieg tatsächlich auf die Idee kommen, wenn es ganz, ganz schlimm läuft, zum Beispiel das Baltikum anzugreifen. Und geschähe das, und die nukleare Teilhabe der NATO wäre weg, hätten wir ein Problem. Warum? Die nukleare Teilhabe schreckt auf der Ebene Gefechtsfeld ab, dass Russland seinerseits Gefechtsfeldwaffen einsetzt, um beispielsweise ins Baltikum reinzukommen. Da quasi diese Option in Frankreich überhaupt nicht existiert, wäre selbst wenn wir politisch und so weiter uns in allem schon einig wären und es wäre irgendwie alles finanziert und so und alles wäre super, müsste man im Grunde hingehen und sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwie nochmal eine komplett neue Kategorie Gefechtsfeldwaffen für euch hier entwickeln und dafür dann quasi auch noch die Trägersysteme und das alles beüben und so weiter, um genau das zu duplizieren, was wir im Rahmen der NATO mit der nuklearen Teilhabe haben. Und deswegen, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, wäre das Timing an der nuklearen Teilhabe zu rütteln aktuell sehr ungünstig. Ich glaube, von unserer Seite würde das auch niemand tun. Aber ein Herr Trump kann natürlich unter Umständen sagen, NATO, Artikel 5, die zahlen da alle ihre Beiträge nicht in Europa. Und was, denen haben wir auch noch Nuklearwaffen irgendwie da hingestellt, nix da. Die kommen nach Hause, mit den Europäern wollen wir nichts zu tun haben, so ungefähr. Und dann haben wir ein Problem.
Ja. Herr Sauer, zum Abschluss würde ich gerne noch mal ein bisschen den Blick weiten. Es gab ja immer wieder Bestrebungen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung weltweit. Laut Experten steigt die Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen allerdings weltweit an. Nicht zuletzt China rüstet atomar massiv auf. Und wir wissen jetzt ja, dass wir haben eben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die geopolitischen Spannungen in der Welt zunehmen. Zusehends sehen wir, dass sich China, Russland, Nordkorea und Iran annähern und den, ja, in Anführungszeichen Westen herausfordern. Gewinnt vor diesem Hintergrund die nukleare Abschreckung insgesamt wieder an Stellenwert? Oder anders gefragt, wie lässt sich aus Ihrer Sicht politisch verantwortungsvoll mit so einer Konstellation umgehen? Also wir haben mehr einsatzbereite Atomwaffen, wir haben auch Iran, der nach Atomwaffen strebt, auch der Krieg in der Ukraine. Wir wissen ja, dass die Ukraine im Zuge des Budapester Memorandums die Atomwaffen, die auf ihrem Gebiet gelegen haben, abgegeben hat. Auch das wird ja nicht dazu beitragen, dass das Streben nach Atomwaffen weniger wird. Wie geht man in dieser Gemengelage am besten verantwortungsvoll um, auch mit Blick auf Rüstungskontrolle? Oder haben wir da im Moment überhaupt gar keine Perspektive in die Richtung?
Also die Perspektiven für Rüstungskontrolle sind in der Tat düster. Ich habe ja schon vor einer Weile gesagt, wir sind in so einer Art Rüstungskontrollwinter, wo es also wenig Vertrauen gibt in die Instrumente der Rüstungskontrolle, wo politisch wenig investiert wird in die Rüstungskontrolle. Und meine Hoffnung, also das ist schon ein Weilchen her, dass ich es gesagt habe, das ist ein paar Jahre her, als es so losging, dass uns die Rüstungskontrolle zwischen den Fingern zerrinnt. Ja? Es sind ja diverse Verträge einfach ausgelaufen, beendet worden und so weiter in den letzten paar Jahren. Und damals war die Hoffnung, naja gut, wenn wir uns kluge Gedanken machen und so, da kommt nach dem Rüstungskontrollwinter der Rüstungskontrollfrühling und dann blühen wieder 1000 bunte Rüstungskontrollblumen und dann kriegen wir vielleicht ein paar neue Sachen hin. Aber so ist es nicht. Wir gehen vom Rüstungskontrollwinter direkt in die Rüstungskontrolleiszeit, befürchte ich. Und der Umgang damit ist zweierlei. Zum einen, die hatten das auch in ihrer Frage kurz erwähnt, ja, also Abschreckung gewinnt wieder an Bedeutung. Das ist so. Das ist gerade auch, glaube ich, für uns in Deutschland unbequem, aber das ist Teil der Wahrheit. Deswegen müssen wir uns ja auch wieder mit diesen Dingen vermehrt beschäftigen und ein paar Dinge wieder lernen, würde ich sagen. Und um an den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, das ist natürlich wieder mit dem Paradox behaftet. Es ist natürlich so, die Abschreckung gewinnt an Bedeutung. Wir müssen das unter Umständen praktizieren, vermehrt praktizieren. Wir wissen aber gleichzeitig, dass es nicht wirklich der Garant für Sicherheit ist. Weil wenn es schief geht, geht es eben wirklich schief. Ja, also das ist eben, da begegnet uns das Paradox wieder. Und deswegen ist es wichtig, Abschreckung und Rüstungskontrolle zu denken, wieder zu denken. Früher war das normal. Eine ganze Weile, so 30 Jahre, haben wir Rüstungskontrolle alleine stehend so gedacht. Jetzt müssen wir es eben wieder denken als zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, wir müssen Abschreckung machen, ja. Wir müssen aber auch versuchen, alles zu machen, was rüstungskontrollpolitisch geht, was nur irgendwie möglich ist. Ne? Weil Rüstungskontrolle mache ich ja nicht mit meinen Freunden, weil es so schön ist, sondern das mache ich mit meinen Feinden, damit wir überleben. Also müssen wir Risikominimierung machen und müssen versuchen, irgendwann auch mit Russland wieder, wann das ist, ich weiß es nicht, bestimmte Dinge zu vereinbaren und im Grunde, ich sage das mal ganz einfach, an den Punkt zu kommen, an dem wir mal waren, den Putin zerschlagen hat. Ne? Wir hatten Verträge über die konventionellen Streitkräfte in Europa, wir hatten den INF-Vertrag, der hat im Grunde die gesamte Bedrohung, Mittelstreckenraketen und so, alles, was uns jetzt konkret bedroht, ne? Sie sitzen in Berlin, in Kaliningrad stehen Iskander-Systeme, die brauchen keine 5 Minuten zu ihnen. Sie werden überhaupt keine Vorwarnung haben. Es macht einfach Puff und das war's. Ja, und die hatten wir alle mal wegverhandelt und diese Bedrohungen waren weg. Wir waren in einem sehr schönen Zustand in Europa. Und auf lange Sicht, und ich weiß nicht, ob das Jahre oder Jahrzehnte und wie viele es dauert, will ich im Grunde da wieder hin. Also wir dürfen jetzt auch nicht sagen, Rüstungskontrolle, das wird nie wieder was. Nee, wir müssen dran glauben, dass das geht. Und ein Punkt ist, sie haben nach verantwortungsvollem Umgang gefragt. Hysterische Debatten über deutsche Bomben. Ja, Deutschland braucht die Atombombe und so. Die schaden mehr, als sie nutzen. Ja? Weil es gibt einige Dinge, die funktionieren noch ganz gut. Unter anderem das nukleare Nichtverbreitungsregime. Ja, mit dem wir halt verhindern, dass es schnell viele neue Nuklearwaffenstaaten auf der Welt gibt. Und wenn wir als Deutschland das brechen würden und da rausgehen würden, wir würden eine quasi Schneise der Verwüstung hinterlassen und das hätte entsprechende Konsequenzen. Und wenn es schlecht läuft, dann ist es natürlich so, Russland gewinnt diesen Krieg. Alle werden gelernt haben, oh, ich kann konventionelle imperiale Eroberungskriege führen und die mit nuklearen Waffen abdecken. Dann werden einige auch sagen, okay, die sind ja doppelt nützlich. Die sind nicht nur die Lebensversicherung, sondern mit denen kann ich auch noch Angriffe fahren. Und dann kann es natürlich sein, dass wir irgendwann viel mehr Nuklearwaffenstaaten sehen. Ne? Und dann denken wir an Iran, Saudi-Arabien, die Türkei. Dann denke ich in Asien an die Japaner, an die Südkoreaner und so weiter. Und ja, ich hatte es vorhin gesagt, das Risiko ist nicht bei null. Und je mehr Staaten Nuklearwaffen haben, desto weniger ist das Risiko bei null. Und dann wird es irgendwann soweit sein. Und dann kommt das nächste Kapitel der Menschheitsgeschichte, wenn Nuklearwaffen nach Hiroshima und Nagasaki erstmals wieder eingesetzt wurden.
Herr Sauer, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.